Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
In Zeiten von Corona sind viele von uns dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben. Deswegen gibt es heute ein Special von uns, Streaming-Tipps Part 1.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Lukas.
Hallo, Lukas.
Ich weiß gar nicht, wie viele Folge es heute ist. Es sind schon sehr, sehr viele Folgen, die wir mittlerweile gedreht haben. Die siebte?
Es könnte die siebte sein.
Ja, ne? Ja. Die erste zählt ja nicht so richtig. Das war ja mehr so ein kleines hier, was machen wir hier und so. Aber heute machen wir ein Novum in der Geschichte, in der langen, langen Geschichte von Lukas, dem Filmpodcast mit meiner Wenigkeit und mit Lukas Knabe. Wir reden nicht über einen einzelnen Film, sondern wir reden über Streaming und besonders über Tipps, die wir für aktuelle Streaming-Plattformen haben. Denn es ist ja gerade Corona-Zeit, ne? Wir müssen alle zu Hause bleiben, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation für uns alle und was passiert natürlich in dieser Zeit auch, es läuft kein Film im Kino und deswegen muss man sich anderweitig behelfen, Lukas.
Genau, deswegen haben wir gedacht, wir hatten es ja schon letzte Woche angekündigt, dass wir euch heute mal eine kleine Auswahl an Streaming-Tipps anbieten, die ja potenziell in eure Abendbeschäftigung fallen könnten, fallen sollten. Ja, wir haben uns einfach mal so pro Nase 5 Filme ausgesucht, die so ein bisschen in das Beuteschema fallen könnten. Und ja. Genau.
Es ist, wir haben uns jetzt für diese erste Folge erstmal auf die zwei richtig großen etablierten Streaming-Plattformen beschränkt, und zwar Netflix und Amazon Prime. Es wird auch in naher Zukunft, kann man vielleicht sagen, werden wir uns noch anderen Streaming-Portalen widmen. Dadurch, dass ja momentan nichts im Kino läuft, ist ja Streaming so die einzige Möglichkeit, sich wirklich gute Filme anzuschauen, wenn man keine Blu-rays oder DVDs zu Hause hat. Und es wird jetzt insgesamt, Lukas hat schon angesprochen, wir haben uns jeder 5 Filme rausgesucht und es wird 5 Filme von Netflix für euch geben und 5 Filme, die ihr auf Amazon Prime findet. Und ich würde sagen, wir wollen gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Der Lukas kann ja einfach mal den ersten Film vorstellen, oder?
Also bevor ich mit dem ersten Film beginnen möchte, würde ich nochmal kurz sagen, wie ich zu meiner Auswahl gekommen bin.
Ah, das habe ich total vergessen. Stimmt, das wollten wir sagen.
Wäre vielleicht nicht schlecht, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Natürlich sind Netflix und Prime voll von Superfilmen. Ne? Es gibt endlose tolle Filme, die man sich auf Netflix und Prime ansehen kann. Allerdings haben, denke ich, wir beide uns gedacht, dass wir Filme raussuchen, die jetzt keine absoluten Blockbuster sind, die ja jetzt nicht im Fokus der Diskussion stehen, sondern das ist jetzt eine subjektive Auswahl sehenswerter, aktuellerer, älterer Filme.
Genau. Also es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, dass wir euch jetzt empfehlen, ja, ihr solltet euch auf Netflix unbedingt The Irishman oder Marriage Story anschauen, weil das weiß natürlich jeder, sondern es geht eher um Filme, die wir persönlich sehr, sehr gut finden, denke ich mal. Und wo man vielleicht auch sagen kann, vielleicht wissen einige Leute gar nicht, dass man die so einfach auf Netflix oder auf Amazon Prime gerade sehen kann. Und dann kann man vielleicht mal den Hint, wie man im Englischen sagt, geben.
Genau, das sind auch, also muss ich gestehen, alles keine AAA-Titel, die ich von mir gebe.
Ja.
Das sind vielleicht auch keine Filme, die jetzt auf IMDb oder Letterboxd in den Top 20 der besten Bewertungen rangieren, sondern das ist einfach eine subjektive Auswahl an Filmen, die unterhaltsam sind, die man sich mal angesehen haben sollte, aus welchen Gründen dann auch immer, das wird sich noch ergeben. Ja, und somit ist das, denke ich mal, eine gute Mischung unserer beider Expertisen.
Man kann vielleicht auch dazu sagen, dass es in diesem Fall nicht so ist, dass jeder von uns alle Filme gesehen hat, die heute besprochen werden. Deswegen werden wir es heute so handhaben, dass gerade in dieser sehr persönlichen Auswahl wird es so sein, dass jeder eben seine Filme für sich vorstellt und dass es eher weniger zu einer Diskussion kommt. In Filmen, bei Filmen, wo wir beide den vielleicht gesehen haben, kann es vielleicht mal so einen Einwurf geben, aber das soll eher so ein, ja, jeder stellt mal seine Filme, seine Auswahl vor.
Sein. Genau.
Ja, wollen wir dann starten, Lukas?
Bist du ready?
Dann starten wir jetzt mit dem ersten Film.
Beginnen möchte ich, das ist jetzt wahrscheinlich in meiner Auswahl noch der Film, der am ehesten, den man am ehesten zu einem Blockbuster zählen kann. Den Film findet ihr auf Netflix. Und zwar ist es der Film The Nice Guys. Der ist aus dem Jahr 2016, ist ab 16 Jahren freigegeben, hat eine Laufzeit von 116 Minuten und ist vom Regisseur Shane Blake. Den könnte man unter anderem, war er Direktor Bei Last Action Hero?
Ja.
Und Iron Man 3.
Oh, das weiß ich nicht. Aber ja, stimmt. Ja, der hat Iron Man 3
genau,
gemacht.
Genau,
ja.
Da hat Shane Black Regie geführt. Und in den Hauptrollen finden sich Russell Crowe und Ryan Gosling. Das ist ja natürlich schon mal eine explosive Mischung für einen explosiven Film. Denn er erzählt die Geschichte eines Privatdetektivs und eines Auftragsschlägers rund um den Tod eines Pornosternchens in Hollywood. Ein sehr amüsanter, ein sehr actionreicher Film, der ja mal eine nette Abwechslung bietet, wenn man zwei sehr, sehr bekannte Hollywood-Schauspieler in einem Duett sehen möchte, in dem sie sehr gut harmonieren, in dem der ein oder andere lustige, kultige Spruch rüberkommt, lustige Action-Szenen, also Russell Crowe und Ryan Gosling wären auch körperlich sehr aktiv, nicht miteinander, ja doch, irgendwo schon, aber auf einer Action-Ebene. Genau, und das Hollywood der 70er ist in diesem Film auch wirklich schön anzusehen. Es gibt ein paar nette Twists, möchte ich sagen. Ich möchte da nicht zu viel vorwegnehmen, natürlich. Aber ja, ein sehr harmonischer Film mit einem super Look und ja, einer sehr ansprechenden Atmosphäre. Ich würde ihn ja als Action-Komödie einordnen. Mit einer Laufzeit von 116 Minuten ist auch nicht allzu lang. Es geht schon knackig vorwärts. Hat ein paar schöne Geschichten. Ich sag mal, dass Ryan Gosling eher im Fokus steht. Man wird dann noch sehen, er hat in dem Film mit seiner Figur eine kleine Tochter. Die wird auch noch in die Handlung mit eingebunden. Und so könnte man fast sagen, es ist ein Film für die ganze Familie. ist es vielleicht nicht. Die 16 Jahre sind schon berechtigt, ja. Der auf einen lustigen Film steht, der einfach mal... ja, also für mich ist es ein klassisches Feel-Good-Movie. Hm. Einfach mal hinsetzen, den Film ansehen, Spaß haben. Tiefe Metaebenen oder intellektuelle Gespräche wird man nach dem Film wahrscheinlich nicht einstellen wollen.
Ja, ich habe den Film tatsächlich auch gesehen. Und werde ich mal kurz was dazu sagen.
Doch. Sehr gerne.
Ich habe den Film natürlich auch gesehen. Und gerade dieses Zusammenspiel von Ryan Gosling und Russell Crowe in dem Film, ich weiß nicht mehr, wie ihre Figuren hießen, das ist schon sehr, sehr lustig. Mhm. Es ist schon sehr, sehr lustig. Es ist sehr, sehr actionreich. Und es ist ja auch sehr, sehr schön, dass wir hier natürlich Russell Crowe haben. Wir haben ja letzte Woche erst über Gladiator gesprochen. Ne? Und Gladiator war natürlich sein großer Durchbruch. Und ich glaube, Nice Guys war eher so eine Rolle für Russell Crowe, die eher wieder so ein bisschen aus dem Nichts kam, ne? Mhm. Und war eigentlich in Hollywood schon eher so auf dem absteigenden Ast und spielt dann mit so einem absoluten Superstar wie Ryan Gosling dann zusammen, ne?
Und er hat spielt die Rolle auch fantastisch, also nach diesen medialen Eskapaden, die sich Russell Crowe da in Abständen geleistet hat, hätte man das 2016 womöglich nicht erwartet, dass Shane Black Russell Crowe in so eine passende und aussagekräftige Rolle stecken kann, hat dann doch ganz gut geklappt und es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer, cooler Film rausgekommen.
Ja, herrlich.
Aber das soll es ja noch nicht mit Russell Crowe gewesen sein, ne?
Das soll es noch nicht mit Russell Crowe gewesen sein, denn wir kommen direkt zum nächsten Streaming-Tipp. Das ist ein Film, den ich mir ausgesucht habe und ich muss gleich mal vorneweg gestehen, ich finde es sehr, sehr schade, dass über diesen Film relativ wenig geredet wird, vielleicht auch irgendwie zu Recht. Weil es ist jetzt kein absolut großer Film, sagen wir es mal so, ne? Sondern es ist eher so ein relativ kleiner Film, der vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber ich muss sagen, ich liebe diesen Film. Und zwar geht es um The Quick and the Dead, Schneller als der Tod, aus dem Jahre 1995 von Sam Raimi. Um das mal so ein bisschen einzuordnen, Sam Raimi ist der Regisseur, der natürlich bekannt ist für Tanz der Teufel, vor allem die Original oder Evil Dead, wie sie im Original heißen. Filme, die absolut ihre Zuschauer geschockt haben damals im Kino. Ne? Leute sind da reingegangen. Damals gab es natürlich noch keine großen Trailer. Man wusste nicht, was auf einen zukommt. Ne? Und man wurde dann total geschockt, obgleich der Gewaltdarstellung und dieser blutigen Darstellung des Horrors in diesem Film. Und Sam Raimi ist unter anderem auch bekannt für die Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire. Die hat er nämlich auch gedreht Anfang der 2000er und hat damit so ein bisschen diesen super Helden-Hype, der ja bis heute irgendwie nachwirkt, losgetreten. Und ja, wie gesagt, Schneller als der Tod ist im Jahre 1995 erschienen, ist ein Western mit in den Hauptrollen Sharon Stone, Gene Hackman Russell Crowe und einem sehr, sehr jungen Leonardo DiCaprio, der hier eine Rolle gespielt hat vor seinem großen Durchbruch, also ehe er in James Camerons Titanic 1999, oder war es 99? Ich glaube, oder 97? Bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Ich glaube, 97 gespielt hat. Wie gesagt, es ist ein Western und es geht darum, dass eine Lady, oder sie wird The Lady genannt, Ellen, eine Dame in eine Westernstadt, in eine fiktive Westernstadt kommt und dort an einem Schießwettbewerb teilnimmt. Und der Film macht auch diesen Schießwettbewerb zur Basis seiner ganzen Handlung. Das heißt, es treten die skurrilsten Figuren in diesem Schießwettbewerb an. Ne? Man kennt das ja aus diesen alten Western. Man steht draußen auf der Straße in dieser Öffentlichkeit, ne? Und alle Leute schauen zu und es gibt dieses Schießduell, ne? Und der Wettbewerb besteht im Prinzip daraus, dass halt verschiedene Personen immer gegeneinander antreten und es ist so eine Art Elimination-Dings, ne? Das heißt, es gibt so einen Turnierbaum, richtig, ne? Und es schießen halt verschiedene Personen gegeneinander und diejenige Person, die verliert, die stirbt dann halt auch, ne? Und so geht das immer weiter, bis es halt ein großes Finale gibt. Und im Verlauf des Films entspinnt sich dann auch ein fantastischer Plot, geprägt von Rache vor allem, wie sich dann herausstellen wird. Und es sind tatsächlich die Motivationen der einzelnen Figuren sind zu Beginn noch relativ weit im Dunkeln und es wird, diese offenbaren sich erst so im Laufe der Zeit, ne? Ist ein relativ entspannter Film, geht ungefähr anderthalb Stunden, sehr, sehr kurzweilig und es ist ein Film, den ich wirklich immer und immer wieder gucken könnte. Ich habe das schon mal zu Lukas gesagt, wenn ich abends mal irgendwie nichts mehr zu tun habe oder irgendwie betrunken nach Hause komme, was ich immer machen kann, ist schneller als der Tod reinschmeißen und auf Netflix schauen. Den gibt es nämlich schon sehr, sehr lange auch auf Netflix. Und es ist immer wieder ein Genuss. Gerade die skurrilen Figuren, die da gegeneinander antreten. Und es sind so richtige Klischeefiguren, ja. Man hat einen von Russell Crowe gespielten Prediger, ne, der eigentlich niemandem was zuleide tun will, aber halt dazu gezwungen wird, an diesem Schießwettbewerb teilzunehmen. Wir haben den von Gene Hackman gespielten Bürgermeister der Stadt, der halt total böse ist und die Bevölkerung unterdrückt. Wir haben eine Frau, ne, was ja auch in diesen ganzen Western-Filmen was relativ Unübliches ist, gerade eine Frau, die dann an Schießwettbewerben teilnimmt, das wird im Verlauf des Films auch thematisiert. Wir haben einen Indianer, der nicht von Kugeln getötet werden kann, was auch zu slapstickartigen Szenen führt im Verlauf des Films. Absolut fantastischer Film. Und wenn wir dann auf diesen Film zu sprechen kommen, müssen wir auch auf den fantastischen Soundtrack zu sprechen kommen. Der wurde von Alan Silvestri komponiert. Und Alan Silvestri kennt man zum Beispiel durch das Schreiben des Avengers-Themes, der relativ bekannt ist und gerade die letzten Jahre. Und man kennt ihn auch durch seine Zusammenarbeit vor allem mit Robert Zemeckis, denn Alan Silvestri hat auch die Musik für Forrest Gump und Back to the Future, also Zurück in die Zukunft, geschrieben. Und auch in diesem Film spielt Musik eine sehr, sehr tragende Rolle. Es gibt dieses Leitthema oder Leitmotiv, was immer wieder aufgegriffen wird, was auch in ganz verschiedensten Varianten immer gespielt wird und soll dieses Motiv komplett treiben, mal soll es eher für eine ruhigere, nachdenkliche Stimmung sorgen, manchmal unterstützt es aber auch die Action, die in diesem Film sehr, sehr stark transportiert wird und ein rundum fantastischer Film. Ich habe immer wieder Spaß mit dem Ding und kann ihn nur ans Herz legen. Es war, und es ist leider, deswegen wollte ich den heute unbedingt mal nennen, es ist ein Film, den ich sehr liebe, von dem ich der Meinung bin, dass er halt viel zu wenig Beachtung findet, weil er ist wirklich fantastisch. Er spielt mit diesen ganzen Klischees, es gibt diese klassischen Klischee-Kamerafahrten auch, ne? So, wenn eine Person zum Beispiel erst von einem Kamerabild komplett eingefangen wird und dann zoomt die Kamera so ganz schnell ins Gesicht oder an die Augen ran, ne? Oder und es kommt dann auch zu Schuss-Gegenschuss-Reaktionen und so. Das ist ganz, ganz fantastisch und hat mir persönlich immer wieder einen sehr, sehr großen Spaß gemacht, Lukas.
Wunderbar. Geht's weiter mit dem dritten Film. Das ist jetzt ein Horrorfilm, der erste Horrorfilm in unserer Reihe. Und es handelt sich um Hagazusa, der Hexenfluch. Auch natürlich auf Netflix zu finden, ein relativ aktueller Film aus dem Jahr 2017. Auch ab 16 Jahren freigegeben und mit einer Laufzeit von 102 Minuten. Erwähnenswert ist hier wahrscheinlich, dass der Regisseur Lukas Feigenfeld ist. Und somit ist es auch eine deutsch-österreichische Produktion. Ich hatte gerade gesagt, eine Laufzeit von 102 Minuten. Die 102 Minuten merkt man auch bei dem Film. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber der Film spielt im 15. Jahrhundert, also gegen Ende des Mittelalters. Und im Mittelpunkt steht die Ziegenbauerin, besser gesagt die junge Ziegenhirtin Albrun, die ja ein kleines Haus und einen kleinen Stall fernab des Dorfes besitzt. Sie wird auch von der Dorfgemeinschaft gemieden und ausgegrenzt. Ihre Mutter verstarb schon, als Albrun noch relativ jung war, auf kuriose Art und Weise. Man könnte sich vielleicht beim Titel denken, woraus es hinauslaufen wird. Ich habe diesen Film herausgesucht, da der Film für mich relativ besonders ist, was seine gesamte Aufmachung angeht. Vielleicht kennt ihr den Film The Witch vom Lighthouse-Regisseur Robert Eggers.
Mhm.
Genau. Wer den Film gesehen hat, wird vielleicht schon wissen, auf was ich hinaus will. Also The Witch selbst ist relativ langsam erzählt, es passiert relativ wenig Handlung, es wird in Sequenzen lange verblieben, diese werden ja mehr oder weniger auserzählt, und in Hagazusa geht es dann nochmal ein paar Schritte weiter, er ist noch langsamer, mit langen Kameraeinstellungen, die minutenlang ohne Schnitt auskommen, kaum oder gar keiner Filmmusik, sondern nur dieser sonderbaren Person, Figur Albrun, die man, in ihrem alltäglichen Schaffen, was nicht viel ist, in dieser Berghütte begleitet. Der Film bringt so eine ganz kuriose, skurrile Stimmung mit sich, die allerdings sehr gut wirkt und dem Ziel des Films sehr zugute kommt. Es ist kein super gruseliger, kein super blutiger Film. Aber wenn man vielleicht so ein Faible oder ein Interesse daran hat, mal einen sehr anders gearteten Hexenfilm zu sehen, man kann sagen Horrorfilm, dann kann man sich den guten Gewissens mal ansehen. 102 Minuten können einen dann doch relativ lang vorkommen. Manche Szenen sind auch ergeben vielleicht erst im späteren Verlauf des Films Sinn. Davon sollte man sich auch nicht abschrecken lassen. Sehr starke, ruhige Bilder und Kameraeinstellungen erzeugen dann doch einen sehr besonderen Film, den man gerade in der heutigen Zeit, die ja Wert auf ein schnelles Erzähltempo, schnelle Schnitte, vielleicht mal ein Kontrast, wenn man mal etwas Neues ausprobieren möchte.
Ja.
Genau.
Hagazusa habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe einige Szenen gesehen, tatsächlich. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe vor kurzem erst kam der Film mal im Fernsehen.
Mhm.
Und ich weiß, dass ich gerade unten einen Film geschaut habe, irgendeinen anderen. Und ich war da mal bei meinen Eltern, das war schon ein paar Wochen her, also keine Sorge. war da bei meinen Eltern und bin dann zwischendurch mal raus, habe mir was zu trinken geholt und habe dann mal kurz zu meinen Eltern geschaut und habe gesehen, dass die gerade Hagazusa im Fernsehen gesehen haben. Und ich war besonders schon in ganz, ganz wenigen Szenen schon beeindruckt von dem Sounddesign. Also es gibt wenig Musik in dem Film, aber von der Art und Weise, wie hier mit Geräuschen, ganz, ganz kleinen Geräuschen schon gearbeitet wird und so irgendwie ein Fußboden knarren oder sowas, das ist total geil, ne? Wie klar das klingt und wie schön das sich in die Erzählung einfügt.
Genau, durch diese permanente Stille ist natürlich jedes Geräusch, was lauter ist als diese, natürlich trägt natürlich massiv zur Handlung bei macht das Ganze zu einer lohnenswerten Erfahrung.
Ja.
Vielleicht nicht zum besten Film, den man je gesehen haben wird, aber auf jeden Fall ein Film, den man in Erinnerung behalten wird.
Ja. Ich hab aber auch schon von mehreren Leuten gehört, dass es einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre ist. Und ich habe auch ziemlich viel Bock darauf, mir den anzugucken. Vielleicht ja demnächst auf Netflix. Da gibt's den ja anscheinend.
Das
ja?
stimmt.
Ja.
Sollte man machen.
Ich komme jetzt zu einem Film, in dem es im Gegensatz zu deinem letzten Film sehr, sehr viel Musik gibt. Und sehr, sehr viel gute Musik, die auch zwar nicht sich so in den Vordergrund drückt, die aber einem schon sehr, sehr auffällt und die eher unterstützend wirkt, aber für mich perfekt eingesetzt wird in diesem Film. Es geht hier um ein Anime. Und zwar geht es um Your Name von Makoto Shinkai. einem japanischen Anime. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den vor ein paar Tagen erst gesehen. Das ist einer der besten Animes, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Es ist der absolute Wahnsinn. Kurz zur Handlung, und so viel kann man da gar nicht verraten, weil ich würde fast behaupten, jedes Wort ist zu viel. Ich bin hierher gelaufen vorhin und habe festgestellt, okay, wie kann ich euch irgendwas über diesen Film sagen, ohne zu viel zu verraten? Aber ich kann eine Sache sagen, die schon relativ früh in den ersten Szenen etabliert wird. Es geht hier nämlich um zwei Figuren, nämlich um die japanische Schülerin Mitsua und den japanischen Schüler Taki. Mitsua lebt in einem Dorf in Japan und Taki wohnt etliche Kilometer weiter weg in Tokio, in natürlich dem absoluten Gegenstück zu so einem ja sehr von Wald und Wiesen und Hügeln umgebenen Dorf, ja. Und es geht im Prinzip darum, dass Mitsua und Taki eine Verbindung haben. Und zwar, ohne sich zu kennen, muss man dazu sagen, tauschen sie alle paar Nächte lang die Körper. Das heißt, Mitsua wacht eines Morgens im Körper von Taki auf und Taki wacht eines Morgens im Körper von Mitsua auf. Und sie tauschen dann jeweils nach diesem Tag immer wieder zurück. Und dann, das passiert so alle 2 bis 3 Tage, wechseln sie halt die Körper und müssen halt dann mit der neuen Situation zurechtkommen. Ja, sie erleben zum Beispiel, dass ihre Freunde irgendwie mehr, oder dass die Freunde immer merken, hey, du hast dich ja total verändert oder du verhältst dich ja komplett anders, ne? Bei Taki wird auf einmal eine weibliche Seite festgestellt von einer, von seiner Chefin, weil sie arbeitet im Restaurant dann und hilft da aus, ne? Und natürlich gibt's auch so Situationen wie, ja, ich habe hier gerade eine Nachricht bekommen, ich muss zur Arbeit, und dann fragt Taki so seine Freunde oder in diesem Fall Mitsua, wo arbeite ich eigentlich und so, ne? Und das ist die erste halbe Stunde ein sehr, sehr witziger, sehr, sehr lustiger und sehr, wie soll man sagen, relativ abwaschbarer Anime-Film. Ne? Es gibt immer mal so ein paar kleine Anspielungen auf die Unterschiede zwischen Dorfleben und Stadtleben, zwischen dem Wegsterben der kleinen Betriebe auf dem Dorf durch die Industrialisierung und so. Ne? Und es gibt ja überhaupt keine Kaffees mehr hier in dem Dorf. Und Mitsua ist ja total froh, wenn sie dann in Tokio ist, dass sie dann mal einen Kaffee trinken kann, endlich mal um die Ecke. Ne? So ganz normal, wie wir das auch kennen, in einen Kaffee gehen kann oder kannten vor der Corona-Krise, muss man dazu sagen. Und das geht ungefähr die erste halbe Stunde so. Es ist total witzig und total abwaschbar und total, auch was für Kinder, kann man vielleicht sagen. Und dann nimmt der Film auf einmal einen Twist und einen Turn, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe und was mich komplett umgehauen hat. Und dieses Gefühl zieht sich dann durch den gesamten restlichen Film. Man muss dazu sagen, der Film geht insgesamt 1:40 knapp. Gibt's übrigens auf Netflix zu sehen, habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Also auf Netflix. Und dieses Gefühl zieht sich dann durch den ganzen Film. Und ich saß tatsächlich die letzte halbe Stunde des Films, saß ich komplett gebannt nur noch vor meiner Glotze, vom Fernseher und habe gehofft, ich habe gebangt. Ich war kurz davor, Tränen zu vergießen. Ich war komplett fertig und habe nur noch gehofft, dass sich die Situation irgendwie zu dem Besten wendet. Und dieser Film ist so fies, ne? Bis zum allerletzten Frame, wirklich bis zum allerletzten Frame, hoffst du darauf, dass das Ganze gut ausgeht, ne? Und du hoffst für diese beiden Figuren, dass sich das Schicksal doch noch zum Besseren wendet. Und es ist so ein kompletter Turn und die Musik ist da so so ausschlaggebend dafür. Es werden immer wieder die richtigen tollen Motive angeteasert. Und die Musik ist übrigens geschrieben oder komponiert von Yoichiro Noda. Das ist der Sänger der J-Rock-Band Red Rhymes, ich glaube, das spricht man nicht so aus, aber so ungefähr, also so steht's hier, so habe ich das rausgesucht. Und man muss dazu nur sagen, es ist der weltweit erfolgreichste Anime überhaupt, mit 358 Millionen US-Dollar, die er eingespielt hat. Und, vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, 2017 hat Regisseur J.J. Abrams die Rechte an diesem Film für eine Realverfilmung gekauft. Der Film wurde allerdings bislang noch nicht realisiert und vielleicht sollte man nach Star Wars 9 auch, ist zumindest meine Meinung, darauf hoffen, dass dieser Film vielleicht doch nicht realisiert wird. Ich finde diesen Film, wie er ist, perfekt und es ist eine riesige Empfehlung, wirklich. Eine riesige Empfehlung, Your Name, einer der besten Filme oder Anime-Filme, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Auf Netflix zu sehen.
Ein weiterer Film, der auf Netflix zu sehen ist, ist der Film Feinde, auch genannt Hostiles, aus dem Jahr 2017. Der ist auch ab 16 Jahren freigegeben und läuft ganze 134 Minuten. Der Regisseur ist Scott Cooper. Den könnte man vielleicht aus Black Mass kennen mit Kennst du nicht?
Nee, kann ich nicht.
Oder dem Film Auge um Auge, den ich euch auch sehr ans Herz legen möchte. Okay. Den gibt es allerdings derzeit nicht auf Prime und nicht auf Netflix und auch auf den anderen ganzen Streaming-Plattformen leider nicht. Mhm. Da müsste man dann auf die analoge Disc umsteigen. Aber ja, wobei handelt es sich hier um? Es ist ein Western-Drama, könnte man es sagen, mit Christian Bale. Das sind schon mal, sage ich mal, zwei Komponenten, die schon mal gut zueinander finden, wie man es auch im Film 3:10 nach Yuma gesehen hat. Unter anderem auch mit Russell Crowe in einer sehr wichtigen Nebenrolle.
Ganz viel Russell Crowe in letzter Zeit.
Genau, und der Film Hostiles greift so ein bisschen diese Rivalität auf zwischen Kolonialisten, zwischen Besatzern und Native Americans, also Indianern. Und natürlich auch in vielen anderen Film aufgegriffen wird, aber hier, sage ich mal, sieht man das aus einer sehr kleinen Perspektive. Also es geht wirklich, also im Zentrum steht Christian Bale mit einer, mit einem Indianerstamm, der Cheyenne-Indianer. Diese befinden sich zu Anfang des Films noch in einem Staatsgefängnis, sollen aber eskortiert werden von ein paar Militärs in ein Reservat in angestammtes Stammesgebiet. Diese Eskorte soll quasi vom US Army Captain, der von Christian Bale gespielt wird, durchgeführt werden, der da über diese Eskorte die Führung hat. Und mehr möchte ich nun gar nicht verraten. Es ist also mehr oder weniger ein Roadtrip durch die Steppen Amerikas, was wirklich auch natürlich wieder optisch ein Augenschmaus sein könnte, wenn einem das gefällt. Es ist diese typische Christian Bale-Rolle, in dem ich ihn sehr gerne sehe und auch immer sehen kann. Also das nutzt sich einfach nicht ab. Er ist wieder so dieser, dieser vom Leben gezeichnete, mit sich hadernde Mann mittleren Alters, der so ein Spiegel oder ein Produkt seiner Umwelt ist, in dem aber dann wirklich ein sehr, sehr positives Moment steckt, sozusagen im Innersten steckt dann doch irgendwo, stecken dann die besten Eigenschaften eines Menschen. Mhm. Das ist immer, finde ich, diese typische Christian Bale-Rolle, sei es jetzt in The Machinist, sei es jetzt in 3:10 to Yuma, sei es jetzt in Out of the Furnace, also Auge um Auge. Mhm. Oder jetzt hier in Feinde, Hostiles, da findet sich Christian Bale in diesen, ich würde nicht sagen stotternden Rollen, aber wortkargen Rollen. Spielt er sehr, Blicke reichen da schon oft, um wirklich, dass Christian Bale so seine Gefühlswelt nach außen trägt. Und so ist es auch hier. Er trägt sein Herz, sage ich mal, wirklich unterm Hals. es ist ein sehr schöner Film, wenn er auch brutal ist. Also er ist ab 16 Jahren freigegeben. Es geht dort gerade gegen Ende dann schon ordentlich zur Sache. Aber trotzdem wird die Rolle von Christian Bale super sympathisch getragen. Ein sehenswerter Film, auch wenn 134 Minuten erstmal lang sein mögen, aber durch dieses Roadtrip-artige, dadurch, dass man viele Stationen oder viele Schauorte hat, kommt einem das gar nicht dann im Endeffekt so lange vor von der Reihensicht. Ja, wer auf Western oder auf Western-Dramen steht, sollte sich den anschauen.
Klingt nach was ganz, ganz anderem. Also ich habe den nicht gesehen, es klingt nach was ganz, ganz anderem mit Schneller als der Tod. Also tatsächlich viel, viel düsterer und Schneller als der Tod ist ja dann eher so dieses, eher witzige, Slapstick-mäßige, und so überzeichnete, auch bewusst überzeichnete. Und Hostiles habe ich auch schon von gehört, muss ich sagen, aber noch nicht gesehen. Aber habe auch schon gehört, dass der sehr, sehr düster ist. Und eher so
ist es, ja. Also die Bilder an sich sind, sage ich mal, nicht düster. Also ist halt so dieser typische amerikanische Sonnenschein, der da so die Steppe säumt. Es ist halt so ein sehr spannungsgeladener Film, der so diesen Konflikt zwischen Native Americans und diesen Besatzern so mit sich trägt und immer mal wieder so zum Höhepunkt führt. Dass das Ganze dann auch mal sehr, sehr spannend sein kann. Gegen Ende auch relativ dramatisch. Ja. Genau.
Klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Auch relativ dramatisch, allerdings auch versteckt innerhalb des Witzes, würde ich sagen, und innerhalb des des Klamaukes, um das mal so zu sagen, ist der Film, den ich jetzt vorstellen möchte. Und zwar möchte ich mal die Amazon Prime Liste einleiten. Bisher waren alle Filme auf Netflix zu sehen. Jetzt geht's zu Amazon Prime, oder habe ich gerade Stoß erzählt?
Hostiles, Feinde gibt's tatsächlich bei Prime zu sehen.
Das ach so, ich zu sagen, ja. Okay, alles klar. Dann möchte ich es nicht einleiten, die Amazon Prime-Reihe, aber ich möchte trotzdem zu einem Film kommen, der auf Amazon Prime zu sehen ist. Und zwar geht es um Bronson aus dem Jahre 2008 von Nicholas Winding Refn oder Nicholas Winding Refn. Ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, wie man ihn ausspricht. Ich habe auch schon gehört, dass er einfach Refn ausgesprochen wird. Ist auf jeden Fall ein Däne. Ist ja auch egal. Jedenfalls geht es um den Film, den wir hier vorstellen wollen oder den ich hier vorstellen möchte. Und das ist Bronson. Bronson ist ein Biopic. Und zwar geht es um den, wie kann man ihn bezeichnen? Um den britischen Häftling Michael Peterson. Michael Peterson oder auch, er hat sich selbst den Künstlernamen Charles Bronson gegeben. Und das ist der gefährlichste oder man sagt so der gefährlichste britische Mensch, der jemals in einem Gefängnis eingesessen hat. Oder der gefährlichste Mensch, der jemals in britischen Gefängnissen eingesessen hat. Dieser Typ war nämlich er ist heute noch eingesperrt. Und dieser Typ war im Laufe seines Lebens oder hat sehr, sehr viele Jahre seines Lebens, den Großteil seines Lebens im Gefängnis verbracht. Und er war sehr, sehr bekannt dafür, dass er sich sehr, sehr gerne mit Wärtern geprügelt hat. Tatsächlich gegen die Regeln des Gefängnisses immer wieder verstoßen hat und sich immer wieder mit Wärtern angelegt hat. Und Wärter dann eben ins Krankenhaus geprügelt und so. Und er war bekannt dafür, dass er immer wieder von einem Gefängnis zum anderen verlegt wurde. Immer wieder ins nächste Hochsicherheitsgefängnis verlegt wurde. Und er wird hier in diesem fantastischen Film porträtiert von Tom Hardy. Tom Hardy kennt man natürlich aus sehr, sehr vielen Filmen in den letzten Jahren. Ist einer der angesagtesten Schauspieler, würde ich sagen, die es momentan so gibt. Man kennt ihn vor allem aus Filmen von Christopher Nolan wie Inception oder auch letztens Dunkirk. Man kennt ihn aus natürlich Mad Max Fury Road, ne? Oder auch jetzt in letzter Zeit war er zu sehen in Venom. Ne? Da hat er die titelgebende Rolle gespielt. Und es ist wirklich ein fantastischer Film. Es geht hier, und es passt auch vielleicht ganz gut zu der Zeit, in der wir gerade leben, es geht in diesem Film ums Eingesperrtsein und um die Frage, was ist jetzt überhaupt ein Gefängnis? Denn für Bronson, für Charles Bronson, ich nenne ihn jetzt einfach Charles Bronson, ist es in diesem Film tatsächlich der absolute Hochgenuss, eingesperrt im Gefängnis zu sein. Die Außenwelt ist eigentlich eher das, was gefährlich ist, wovon er sich entfernen möchte. Und dieses Eingesperrtsein, die Verantwortung abgeben an den Staat für das eigene Leben, ist eigentlich so das, was seinen Lebensinhalt bestimmt, könnte man sagen. Was in dem Film auch sehr, sehr deutlich wird. Er bezeichnet dort auch die verschiedenen Gefängnisse, in denen er lebt, immer wieder als Hotelzimmer. Und er sagt dann auch, ja, in diesem Hotelzimmer, in diesem Gefängnis hat es mir nicht so gut gefallen, in dem anderen Hotelzimmer hat es mir besser gefallen, da war das Essen ein bisschen besser. Und es ist ein absolut fantastischer Film, der auch wieder sehr, sehr großartig mit Musik arbeitet. Und zwar mit zum Beispiel, besonders ins Gedächtnis kommt mir hier der Song It's a Sin von den Pet Shop Boys, der in einer sehr, sehr prägenden Szene des Films gespielt wird, in dem es ja auch heißt, also jetzt mal auf Deutsch übersetzt, alles, was ich jemals getan habe, alles, was ich jemals tue, führt irgendwie dazu, dass ich das alles so hingenommen wird oder so betrachtet wird, als würde ich sündigen, ja, als würde ich so als der Böse darstellen. Und es zeigt auch dieses Unverständnis, was er da gegenüber den anderen Menschen aufbringt, die ihn eben einsperren, ja, sondern er ist sich eigentlich überhaupt keiner Schuld bewusst. Und es wird so fantastisch gespielt von Tom Hardy, der das auch mit so einer, ja, Lässigkeit macht und diesen Genuss beim Verprügeln der Menschen dieser Unkontrolliertheit, das alles so großartig transportiert. Und es ist wirklich wieder ein fantastischer Film von Nicholas Winding Refn, der auch bekannt ist übrigens für Filme wie Drive, wie Valhalla Rising oder wie Only God Forgives. Alles fantastische Filme und Bronson reiht sich nahtlos in diese Reihe fantastischer Filme ein. Wirklich großartig.
Der letzte Film der Netflix-Reihe ist bei mir ein Netflix-Original. Und zwar heißt der Apostel. Gehört jetzt, denke ich mal, zu den etwas unbekannteren Netflix-Originals, erschien aber schon im Jahr 2018, ist ab 18 Jahren freigegeben und läuft auch ganze 130 Minuten. Und es geht, ja, oder ich fange anders an, es gibt eine Insel. auf dieser Insel wird die Schwester des Protagonisten Thomas Jefferson, der gespielt wird von Dan Stevens gespielt wird, gefangen gehalten. Es wird von einer gewissen Gemeinde, von einer sektenhaften Gemeinschaft, die diese Insel okkupiert, gefordert. Und Thomas Jefferson macht sich dann auf die Reise zu dieser Insel und möchte sich da als Mitbewohner anmelden, möchte so ein bisschen investigativ tätig sein, möchte als Maulwurf dort unterkommen, seine Schwester finden und so mit fortlaufender Zeit entdeckt er dann auch so die Geheimnisse dieser Gemeinschaft, was dahinter steckt, vielleicht auch, er schaut auch, hinter die Kulissen dieser Gemeinschaft. Es ist mit Sicherheit ein Vorteil, wenn man so eine Idee hat von sektenhaften Strukturen, wie diese aufgebaut sind. Das wird hier ausgeführt zu einem, zu anfangs spannenden Thriller. Das Ganze kippt dann ein bisschen in einen Mystery-Horrorfilm und zum Ende ist es dann wirklich, könnte man fast sagen, ein waschechter Horrorfilm, wodurch auch die 18 Jahre Altersfreigabe gerechtfertigt sind. Es geht schon ordentlich zur Sache, also für empfindliche Mägen ist der Film dann doch eher weniger was, sehr brutal. Ich erwähne nur das Wort Läuterung. Jeder, der schon mal was gerade in Bezug zum Mittelalter davon gehört hat, wird wissen, worum es ungefähr geht. Wenn einem, in den Kopf gebohrt wird, in welchen Zusammenhang, das wird sich dann bei der Sichtung des Films klären. Auf jeden Fall ein harter Film, der das Rad nicht neu erfunden hat. Also man kann sagen, dass man alle Elemente des Films irgendwo schon mal gesehen hat. Aber der Film verarbeitet das zu einer sehr interessanten, unterhaltenden Geschichte, die man durchaus als packende oder lohnenswerte Netflix-Eigenproduktion sehen kann. Wobei Netflix gerade im Horrorbereich seiner Eigenproduktion noch nicht zu viel Gutes geleistet hat. Also da ist Apostel wirklich mein bisheriger All-Time-Favorite. Annihilation, Auslöschung mit Natalie Portman ist auch sehr sehenswert. Hätte ich auch fast auf meine Liste genommen. Aber Apostle ist dann nochmal ein Film, der so ein bisschen untergegangen ist, aber trotzdem Qualitäten hat, die ihn auf jeden Fall als gute Unterhaltung bezeichnen lassen, trotz seiner harten Szenen. Man muss da wirklich ein bisschen für gemacht sein. Aber ich denke mal, wenn man auf diese Art von Horrorfilm steht. Der Regisseur übrigens, vielleicht noch ganz erwähnenswert, Gareth Evans, der frühere Regisseur der VHS-Reihe und auch der The Raid-Reihe.
Ah, okay. Echt, ja?
Ja.
Ah, okay. Die habe ich gesehen. Aber Apostle habe ich nicht gesehen.
Das soll jetzt keine falschen Erwartungen schüren. Es wird keine ausgefeilten Kampfchoreografien mit echten Profis geben. Aber trotz allem, denke ich mal, ganz gute Popcorn-Horror-Unterhaltung.
Ich habe den noch nicht gesehen, aber es ist tatsächlich ja sehr, sehr selten. Also immer, wenn ich auf Netflix nach Horrorfilmen schaue, finde ich eigentlich nichts. Ich bleibe dann meistens daran hängen, dass ich mir irgendwie so aus Spaß, weil ich das irgendwie ganz witzig finde, vielleicht mir das Freitag der 13. Remake anschaue, was eigentlich ziemlich mies ist. Was aber irgendwie läuft das ab und zu ganz gerne nebenbei, sage ich mal so, wenn ich nichts zu tun habe. Ich glaube, wenn man Horrorfilme sucht, ist man grundsätzlich auf Amazon Prime ein bisschen besser aufgestellt, ne?
Kann man schon so sagen. Gerade die unbekannteren oder älteren Horrorfilme, die dann vielleicht noch mal ein Stück weitergehen, die dann zum Teil auch geschnitten sein können. Findet man dann doch bei Amazon Prime. Auf Netflix wurde versucht, Kings Stoff, also die Stoffe von Stephen King,
stimmt, S gibt's
so
auch.
Aufzuarbeiten oder im hohen Gras, so eine Kurzgeschichte. Da hatte so Netflix so ein bisschen versucht, ein Feld zu finden, wo sie vielleicht landen können, aber das hat bisher im Großen und Ganzen nicht so geklappt, aber Apostle ist auf jeden Fall so ein Pfeiler, der zeigt, dass es in die richtige Richtung gehen könnte.
Ah, alles klar, okay. Ja, wir bleiben natürlich bei Amazon Prime. Ich komme jetzt auch zu einem Film bei Amazon Prime, aber diesen Film habe ich nicht auf Amazon Prime gesehen das erste Mal, sondern diesen Film haben wir zusammen im Kino gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar geht es um Lee Chang-dongs Burning aus dem Jahre 2018. Er basiert auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakamis Scheunen abbrennen, so heißt diese Kurzgeschichte, aus der Erzählsammlung Der Elefant verschwindet aus dem Jahre 1993. Die Kurzgeschichte selbst ist im Jahre 1983 bereits entstanden. Der Film war der südkoreanische Beitrag für die Oscar-Verleihung 2019 und lief dort halt unter der Kategorie bester fremdsprachiger Film. Und es ist ein absolut fantastischer Film. Es ist ein Film, in den ich mich mit dem ersten Blick komplett verliebt habe, den ich seitdem auch zwei, dreimal geschaut habe. Also beziehungsweise, nee, ich glaube, ich habe nach dem Kinobesuch habe ich noch zweimal geschaut bis jetzt. Aber es ist wirklich großartig. Es geht um den jungen Lee Jong-soo, gespielt von Jo Ah-in. Der in einer südkoreanischen Stadt, könnte es Seoul sein? Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Auf jeden Fall in einer südkoreanischen Stadt lebt und dort auf eine ehemalige Mitschülerin trifft, nämlich Shin Haemi, gespielt von Yeon Jung-seo. Sie lernen sich nicht kennen, das ist eine ehemalige Mitschülerin, sie gehen so ein bisschen aus und treffen sich und man kann schon erahnen, dass Lee so ein bisschen Gefühle für sie entwickelt. Und dann muss sie aber wegfliegen. Sie fliegt nach Südafrika, weil sie so eine Auslandszeit dort verbringt. Und Lee soll in der Zeit auf ihre Wohnung aufpassen. Soll immer mal gucken, ob es ihrer Katze gut geht und so, ne? Und soll sich um die Wohnung kümmern, so gefühlt Blumen gießen und so einen Spaß, ne? Und da aufpassen. Und dann kommt sie zurück und bringt auf einmal jemanden mit, nämlich Ben. Ne? Sie hat Ben, einen anderen Südkoreaner, dort in Afrika kennengelernt. Und Ben wird gespielt von Steven Yeun. Steven Yeun kennt man vielleicht aus The Walking Dead. Dort spielt er Glenn, spielt er dort. Mhm. Und man kennt ihn vielleicht aus Bong Joon-woos Netflix-Film Okja, der mir gerade einfällt. Den hätten wir heute auch empfehlen können. Also guckt euch Okja an. Das ist auch ein ziemlich guter Film von Oscar-Gewinner Bong Joon-woo, der jetzt für Parasite erst ausgezeichnet wurde. Einem der besten Filme des letzten Jahrzehnts, würde ich sagen. Und Burning ist absolut fantastisch, denn es geht jetzt natürlich darum, okay, sie bringt diesen Typen mit und Lee ist sich nicht ganz sicher, okay, sind die jetzt zusammen oder sind das nur Freunde? Und gleichzeitig ist er verliebt in Haemi. Und es kommt noch dazu, dass Ben halt auch ein sehr, sehr reicher, souveräner Typ ist, ja. Und er ist, das ist das Perfide in diesem Film, er ist unfassbar freundlich zu Lee, ne? Also wenn zum Beispiel Haemi sagt, nein, ich kann heute nicht, ich muss irgendwas mit Ben machen, dann ist es ausgerechnet Ben, der immer sagt, ja, hey, er kann doch mitkommen, ne? Und das ist doch, wäre doch voll schön, wenn wir alle zu dritt irgendwie was machen oder ausgehen und so, ne? Und es entwickelt sich zum einen ein Kampf um die Liebe Haemis heraus und zum anderen ein sehr, sehr düsterer Film, der auch schon in Horrorrichtungen abdriften kann, wo es vor allem darum geht, was macht diesen geheimnisvollen Typen Ben aus? Wofür steht Ben eigentlich? Was ist das für ein Typ? Wer sich im Laufe des Films auch relativ komisch verhält, ne? Auch so ein bisschen psychopathische Züge zeigt durchaus. Ne? Und es ist ein absolut fantastischer Film, gerade weil man sich auch als Zuschauer nie so richtig sicher ist, was ist jetzt eigentlich mit Ben? Ja, also weil er ist ja die ganze Zeit auch darauf aus, mit auch Lee irgendwie einzubeziehen in sein Leben und er lädt ihn dann auch zum Essen ein und ist total freundlich zu ihm. Gleichzeitig kommen immer wieder mysteriöse oder geschehen immer wieder persönliche Ereignisse, die den Zuschauer auch so ein gewisses Misstrauen ihm gegenüber aufbauen lassen, genauso wie das bei Lee der Fall ist. Und es ist wirklich großartig, wie dieser Film mit dieser Unsicherheit spielt. Und darüber hinaus ist er auch noch wahnsinnig schön gefilmt. Er präsentiert uns wirklich Bilder, die sich in das Gedächtnis einbrennen. Er erzählt seine Geschichte auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise, auch mit Rückblenden teilweise. Und im Verlaufe des Films entfaltet sich dann so dieses ganze oder die ganze Handlung oder das gesamte Bild wird, enthüllt sich. Und man kann aber auch sagen, dass selbst nach dem Film kann man noch sehr, sehr lange drüber grübeln und weiß vielleicht immer noch nicht so richtig, was jetzt eigentlich Phase ist. Ein absolut fantastischer Film. Ich habe das Gefühl, aus Südkorea kommen in letzter Zeit mehrere schöne Sachen.
Das stimmt. Auf jeden Fall einer der ganz großen der letzten Jahre. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Der nächste Film, gleichzeitig mein letzter Film, der auf Prime verfügbar ist, aus dem Jahr 2018. Und zwar handelt es sich um den Film Border. Eine schwedisch-dänische Produktion, ab 16 Jahren freigegeben, hat eine Laufzeit von 110 Minuten und ist die ja fünfte Regiearbeit des Wahldänen Ali Abasi. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn kennen sollte, könnte, müsste.
Also ich für meinen Teil habe noch nie was von dem gehört. Hast du noch nie was von ihm
gehört? Dann spätestens jetzt mit dem Film Border. Vielleicht schaust du ihn oder vielleicht schaut ihr euch diesen Film mal an. Ich habe ihn selbst erst vor 3 oder 2 Tagen gesehen und dachte, den muss ich noch mit auf die Liste packen. War relativ überrascht, hatte nicht viel über ihn gelesen, aber immer mal so aus den Medien was mitbekommen. Er war dann doch schon im Gespräch, gerade weil es eine Produktion ist, die dann doch in einem der Nachbarländer Deutschlands stattfand. Und dann ist er dann, sag ich mal, international dann doch relativ weit gekommen. Und er erzählt die Geschichte von Tina. Tina ist eine Zöllnerin im Hafenzoll, beobachtet da oder scannt da, sag ich mal, die aussteigenden Passagiere, ob diese Alkohol mit sich führen, Tabakwaren etc. Und man merkt schon zu Anfang, irgendwas stimmt mit Tina nicht. Also erstmal das Äußere, Tina hat sehr, sehr grobe Gesichtszüge.
Ach, der ist das. Ja. Ich merke gerade, ich habe einen Trailer dazu gesehen. Ja, alles klar.
Ja, eine, ich sag's jetzt mal so ganz überspitzt, eine knollige Nase. Vielleicht weiß man da schon, auf was das hinausgeht, wenn man jetzt Schweden und knollige Nase hört. Genau, und irgendwas ist komisch mit ihr. Sie hat einen sehr, sehr guten Geruchssinn, sie hat eine Narbe über dem Steißbein und das Ganze klärt sich dann so im Verlauf des Films, was es damit auf sich hat. Vielleicht muss man noch dazu sagen, Tina lebt in einer Waldhütte, relativ abgeschieden mit ihrem Freund. Also es ist die Waldhütte ihres vermeintlichen Vaters. Es wird sich herausstellen, dass, ich glaube, das kann man schon verraten, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, da habe ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Im späteren Verlauf des Films trifft Tina dann bei dieser beim Einschiffen und beim Austritt der Passagiere auf einen gleichartigen Mann in einer ziemlich legeren, ich nenne es mal Rockerkluft, der ziemlich cool daherkommt, aber auch dieses charakteristische Aussehen hat. Und daraus entwickelt sich dann ein Liebesdrama, würde ich es fast nennen, mit so einer gewissen Mystery-Folklore-Anleihe. Das ist jetzt schwierig. Also da an der Stelle muss ich wirklich sagen, kann ich nicht mehr erzählen, um was es sich dann nun tatsächlich handelt. Auf jeden Fall ein mysteriöser, skurriler Film, der auch vielleicht in manchen Szenen etwas bizarr wirkt, etwas befremdlich in dem Sinne, dass es nicht unmenschlich ist, aber sich auf einer Ebene bewegt, die wahrscheinlich für derzeitige westliche Sehgewohnheiten nicht zum guten Ton ist, vielleicht auch zu negativ ausgedrückt, aber vielleicht so nicht so den Mustern oder den Paradigmen entsprechen, wie ein Liebesfilm aus Hollywood daherkommen würde. Ein sehr dichter Film, es kommen viele Themen aufeinander. Ich habe auch in Kritiken gelesen, dass manche den Film zu überfrachtet finden. Er bringt sehr, sehr viel mit, sehr, sehr viel philosophische Themen, sehr, sehr viel sozialkritische Themen. Es geht um Identität, Integration, auch soziale Integration. Es geht um Rassismus und auch die Integration in einer durchorganisierten, durchverwalteten Welt, in der wenig Platz ist für andersdenkende, andersartige Menschen. Was der Film dann sehr eindrucksvoll, auch sehr emotional, sehr sentimental am Beispiel der Zöllnerin Tina zeigt. Ein sehr schöner Film. Ich fand ihn aber tatsächlich erst gegen Ende schön. In der Mitte des Films ist, sehr, sehr, dann doch sehr bizarr wurde und ich nicht auf Hint kam, den der Film mir gegeben hätte, wenn ich was über die schwedische oder nordische Mythologie gewusst hätte. Mhm. Das klärte sich erst am Anfang. Es klärt sich, man kann den Film ohne Vorkenntnisse schauen, aber man muss ihn auch wirklich bis zu Ende schauen.
Mhm. Bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe, wie gesagt, auch schon mal einen Trailer gesehen davon und habe jetzt umso mehr Bock, mir den mal anzugucken, weil ich habe den damals zwar im Hinterkopf behalten, aber irgendwie nicht so richtig, bin darauf gekommen, okay, den muss ich mir mal angucken. Mhm. Ne? Aber sehr, sehr schön, das auch zu erfahren, dass der jetzt auf Amazon Prime ist. Ich möchte jetzt zum Ende, das ist, glaube ich, der letzte Film, den wir jetzt hier besprechen oder den wir hier vorstellen, möchte zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme kommen, wo ich auch wieder festgestellt habe, dass der auf Amazon Prime ist. Und zwar geht es um Michael Haneke's Funny Games. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Film schon gesehen haben. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, müsst ihr ihn euch unbedingt angucken. Es handelt sich hier um ein absolutes Meisterwerk. Folgende Geschichte. Anna und Georg, gespielt von Susanne Rothaar und dem vor ein paar Jahren verstorbenen Ulrich Mühe, sind ein verheiratetes Paar und fahren mit ihrem Sohn in ihr Ferienhaus. Ne? Und dieses Ferienhaus ist wirklich genauso, wie man sich so eine richtig schöne Idylle vorstellt. Ja, so ein riesiger Garten, du hast da so einen See und die können da rausfahren mit ihrem Boot und können fischen und können da diese Natur auch genießen und so. Ne? Und der Film zeigt am Anfang, wie die Leute da hinfahren. Und dann passiert jedoch der Schrecken, denn es klopft an der Tür. Und zwar klopft an der Tür Peter. Peter wird gespielt von Frank Gehring und er möchte eigentlich nur ein paar Eier haben. Er ist bei seinen Nachbarn zu Gast und möchte sich einfach nur ein paar Eier ausleihen, weil die noch was zu essen machen wollen. Ne? Und dann kommt noch sein Kumpel Paul dazu. Und die beiden, das zeigt sich schon im ersten Moment, sind irgendwie komisch drauf. Sie sind komplett in weiß gekleidet, ja, und sind so unschuldig wirken sie, ne? Und sind total nett. Ja, sie sind total freundlich und überfreundlich. Jedoch stellen sich diese beiden als eine große Gefahr heraus, denn im Verlaufe der Handlung oder im Verlaufe dieser ersten Minuten nehmen sie die Familie gefangen und sperren sie in ihr Wohnzimmer ein, ja, und sie gehen mit in ihr Wohnzimmer und unterbreiten ihnen eine Wette. Sie wetten, dass die Familie in 24 Stunden tot ist und die Familie wettet dagegen, dass sie nicht tot ist, ja, oder muss dagegen wetten. Und es ist total perfide was wir im Verlauf des Films sehen werden, sind Gewaltszenen. Vor allem sehr, sehr viele Gewaltszenen, die aber nicht explizit dargestellt werden. Michael Haneke hat es selbst noch mit einem Zitat schön zusammengefasst. Ich versuche Wege zu finden, um Gewalt als das darzustellen, was sie immer ist, als nicht konsumierbar. Und er hat selber einmal gesagt, das ist eine Medienreflexion, eine Kritik an der gegenwärtigen Gewaltdarstellung in Hollywood. Man muss dazu sagen, der Film ist von 1997. Und es ist aber eine Kritik, die sich eigentlich auch auf heutige Filme noch schön ummünzen lässt. Ja, wenn wir uns beispielsweise Filme anschauen wie Marvels Avengers, ja, wo sehr, sehr viel Gewalt passiert, die aber relativ abwaschbar ist, ne, die eigentlich gar nicht mehr gewalttätig ist, wo wir jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt irgendwie schlimm, ja. Oder wenn wir uns auch Filme von Quentin Tarantino angucken, zum Beispiel Kill Bill, wo die Gewalt schon ästhetisiert wird, wo sie als etwas Wunderschönes dargestellt wird, und wieder so überspitzt gezeigt wird, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr gefährlich ist, ja, oder uns zum Nachdenken bringt. Oder John Wick, wo die Gewalt ja auch in so einer Art Tanz dargestellt wird, ne? Bei Michael Haneke sind es weniger die Gewalttaten an sich, als vielmehr das Wimmern, das Schluchzen, die Angst, die diese Menschen entwickeln im Verlaufe des Films, vor den Taten dieser Menschen. Und es gibt einen sehr, sehr wichtigen, einen sehr, sehr großartigen Bezug, den Michael Haneke innerhalb seines eigenen Werkes, aber auch in Bezug zu einem anderen Werk hergestellt hat. Und zwar hat Michael Haneke im gleichen Jahr 1997 eine Verfilmung von Franz Kafkas Das Schloss auf den Markt gebracht, beziehungsweise der Film lief im Fernsehen. Und dort spielt auch Ulrich Mühe die Hauptfigur, das Josef K., ja, wer Das Schloss mal gelesen hat, dem wird auffallen, dass es da sehr, sehr viel darum geht, Josef K. möchte halt in das titelgebende Schloss hinein und findet sich dort in diesem Dorf wieder. Und er weiß aber gar nicht, wie er da hinkommen soll. Ne? Alle Menschen bieten ihm einen Weg an in dieses Schloss, aber irgendwie führt kein Weg in dieses Schloss herein. Ja? Und einer der Menschen, die ihm da helfen wollen, ist Jeremias. Es gibt nämlich zwei Gehilfen in der Geschichte von Franz Kafka, nämlich Arthur und Jeremias, die Josef K. bei seiner Aufgabe helfen sollen. Und Jeremias wird dabei auch gespielt von, Achtung, Frank Gehring, ja, der auch einen der beiden Psychopathen in Funny Games spielt. Und es ist eigentlich die gleiche oder nicht die gleiche Geschichte, aber es ist eine sehr, sehr ähnliche Geschichte, ja. Es ist nämlich eine Geschichte von, okay, ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll, aber irgendwie wird mir immer wieder ein Weg eröffnet, ja. Dadurch, dass diese beiden Menschen so unglaublich nett sind die ganze Zeit, dass man auch als Zuschauer immer denkt, okay, vielleicht führt hier doch noch ein Weg hinaus, aber eigentlich ist deren Schicksal gefühlt schon längst besiegelt. Es ist ein trauriger Film, es ist ein sehr, sehr gewalttätiger Film und es ist ein Film, bei dem man echt auch ein bisschen harte Nerven braucht, ne? Und die Medienreflexion, das möchte ich noch kurz sagen, wird auch nochmal gestärkt dadurch, dass die beiden Bösen in dem Film, sag ich mal, immer wieder zum Zuschauer sprechen, ja? Zum Beispiel sagt dann einer der beiden dann mal in die Kamera, sie wollen doch auch wissen, wie es weitergeht, ne? Und sie wollen doch auch sehen, wie das hier passiert und wie sich die Geschichte fortsetzt. Oder die Frau, also Anna fragt dann mal einen der Leute, warum bringt ihr uns nicht einfach um? Und daraufhin entgegnet er ihr, ja, wir würden doch alle um unseren Spaß gebracht. Damit sind natürlich auch wir Zuschauer gemeint, ne? Ein absolut fantastischer Film, den jeder mal gesehen haben sollte. Und ganz kurze Sache noch, es gibt auch aus dem Jahr 2007 ein Remake, ebenfalls von Michael Haneke, Funny Games US. Der ist auch extrem gut. Der ist leider nicht auf Amazon Prime zu sehen. Es ist tatsächlich ein Shot-für-Shot-Remake, bietet aber auch noch mal eine ganz kleine andere Perspektive auf das Thema. Können wir vielleicht irgendwann auch nochmal besprechen, vielleicht. Sehr, sehr fantastischer Film. Riesensehempfehlung. Funny Games von Michael Haneke auf Amazon Prime.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt euch 10 Filme vorgestellt, die sowohl auf Netflix und Prime verfügbar sind, die alle 10 sehr sehenswert sind. Ich hoffe, unsere Auswahl hat euch gefallen, dass wir euch jetzt in den, ja, sag ich mal, schweren, langweiligen Abendstunden weiterhelfen konnten.
Hm. Man muss dazu sagen, Amazon Prime und Netflix, ne, das ist ja ganz schön. Aber natürlich haben sich viele Leute vielleicht auch erwartet, okay, da ist doch jetzt seit letzter Woche auch noch ein anderer Streamingdienst in Deutschland, ne? Da gibt's es, oder es gibt auch noch andere Streamingdienste, die vielleicht erwähnenswert sind, wo man mal drüber schauen könnte, ne? Man muss dazu sagen, wir reden hier natürlich über Disney Plus, der Lukas und der Lukas. Also wir beide. Wir haben jetzt seit ein paar Tagen einen Disney Plus Account oder Disney Plus Accounts, kann man sagen.
Genau, ja.
Ja. Und wir brauchen natürlich auch so ein paar Tage, ja. Wir müssen uns da auch erstmal reinfinden, ne, und müssen mal gucken, was gibt's da eigentlich so für Perlen. Und deswegen kann man vielleicht jetzt enthüllen, wird es in unserer nächsten Folge, nämlich schon in der nächsten Woche, unter anderem um Disney Plus gehen. Und um noch einen anderen kleinen Streamingdienst, nämlich Mubi. Ja. Mubi sagt vielleicht den wenigsten Leuten was, aber sollte euch auf jeden Fall was sagen. Was das genau ist, kann man euch ja nächste Woche verraten, ne? Aber auf jeden Fall reden wir nächste Woche über Mubi und über den neuen Big Player am Streaming-Himmel, über Disney+.
Sehr schön, damit soll es das gewesen sein. Wir hoffen, wir konnten euch wieder mal gut unterhalten.
Ja.
Bleibt uns gewogen, bis nächste Woche.
Macht's gut, ciao!